Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es ist schon angetönt worden, wir werden in ein Thema eintauchen, das schwierig ist. Sehr schwierig. Aber auch mir wieder neue Lichtblicke gibt dort drinnen. Darum bin ich, das haben wir so nicht abgemacht, gerade ein bisschen perplex, dass die älteren Kinder noch da sind. Weil es ein relativ happiges Thema ist, bitte ich einfach die Eltern, geht auf Fragen von euch nach Kindern ein. Nicht, dass einfach etwas nachklingt, das nicht gut wäre. Aber ihr seid ja gut aufgestellt mit dem Gebetsteam hinten. Das finde ich ganz, ganz toll. Die christliche Ostmission, www.ostmission.ch, das ist unsere Homepage. Ihr dürft sehr gerne mal dort reinschauen. Und ihr seht auch ganz zu Beginn die drei Säulen, wo wir unsere Projekte drauf aufbauen. Wir bauen auf, die Bildung und Gewerbeförderung klingt immer unglaublich trocken, ist aber tatsächlich etwas, das uns hilft, unsere Anliegen, die biblische Ethik, die biblische Moral in breiten Bevölkerungsteilen können, weiterzugeben. Und ganz besonders wird das etwas sein, das uns jetzt gerade in den Zeiten des Ukraine-Kriegs die nächsten Jahre, höchstwahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte, intensiv wird brauchen. Wir schützen vor Menschenhandel. Das ist der Themenbereich, den wir am heutigen Morgen genauer anschauen. Und wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen. Dort geht es ums Überlebenssichern von Menschen, dass sie nicht in einem kalten Winter verfrieren oder genug zu essen haben, damit sie nicht verhungern. Die Aktion Weihnachtspäckchen ist, glaube ich, ein Begriff hier. Ist das richtig? Ein grosser Teil von der Aktion Weihnachtspäckchen ist auch in der Nothilfe beheimatet. Die christliche Ostmission ist ein christliches Missions- und Hilfswerk. Wir sind 1973 gegründet worden. Das bedeutet für die hochmathematisch begabten Leute hier innen 1973, 2023, das hat irgendwie einen Zusammenhang. Tatsächlich werden wir im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Und zu diesem Jubiläum tun wir ein grosses Fest organisieren. Irgendwann in der zweiten Hälfte vom August 2023. Und zu diesem Fest lade ich euch ganz, ganz herzlich ein. Dann lernt ihr unseren Hauptsitz in Worp genau kennen. Der Stiftungsrat und auch die Mitarbeiter, also auch ich, wir gehören verschiedenen evangelischen Kirchengemeinden oder Freikirchen an. Und unsere Projekte, die wir betreuen oder aufbauen, konzentrieren sich in Osteuropa, Zentralasien und Südostasien. Wir werden uns also in allen diesen drei Weltteilen kurz bewegen im Bereich Frauen-Kinderhandel. Die Finanzierung unserer Projekte passiert ausschließlich durch Spenden, Legate, Patenschaften, Kollekten und auch aus Beiträgen der öffentlichen Hand. Und was man nicht darf vergessen, ein grosser Teil wird auch getragen durch die ehrenamtliche Mitarbeit. Wir haben ungefähr knapp 500 Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter hier in der Schweiz, die uns helfen im Bereich Kleidersammlung, die uns helfen im Bereich Menschenhandel, die eben auch auf die Strasse gehen, Flyer-Aktionen machen und so mithelfen, viele, viele Schweizer Franken nicht hier in der Schweiz auszugeben, sondern eben in den Projektländern, wo sie dringend benötigt werden. Ganz kurz zu mir als Person, damit ihr wisst, wer am heutigen Morgen zu euch redet. Ich bin die Person ganz oben links, damit keine Missverständnisse auftauchen. Ich bin geheiratet mit dieser Person oben in der Mitte. Ich habe mir erlaubt, so ein bisschen grösser ins Bild zu setzen als die anderen, weil es ein Mensch ist, der mir unglaublich gut tut. Es ist meine Frau. Wir haben seit, jetzt muss ich gerade überlegen, seit 87 sind wir geheiratet. Wie viele Jahre sind das? Einfach schon lange, auf alle Fälle. Und ich bin so etwas von froh und dankbar, dass Gott mir genau diese Frau zur Seite gestellt hat, weil sie nicht nur zur Seite ist, sondern um mich herum und mir hilft, mich so dürfen und können zu entwickeln, wie Jesus mich denkt. Und natürlich versuche ich das Gleiche genau zu spiegeln. Bei ihr, Susi, ist einfach ein unglaublich wichtiger Mensch. Und in diesen Jahren, wo wir geheiratet sind, in der langen Zeit, wo wir geheiratet sind, hat es drei junge Männer gegeben. Ihr seht oben rechts, muss ich schauen von euch, genau, ist der Philipp mit seiner Schwiegertochter, der Natanja. Sie haben uns auch schon zu Grosseltern gemacht. Entschuldigung, sie ist unsere Schwiegertochter, sie ist seine Ehefrau. Genau, einfach, dass da keine Missverständnisse auftauchen. Sie haben uns auch zu Grosseltern gemacht vor ein paar Jahren von einer süßen Liel und von einem ebenso lustbubigen Jon. Und das ist etwas ganz Geniales, Grosseltern zu sein. Freut euch drauf. Und unten nachher seht ihr die zwei Jüngeren, der Raphael und der Christoph. Und da fragt ihr euch vielleicht, die haben so ganz komische Kleider an. Das liegt dort dran, dass sie ein Hobby teilen, ein Hobby, das ich leidenschaftlich ausübe. Ich fahre sehr gerne TÜV und tue sehr gerne Reisen und versuche immer beides miteinander zu kombinieren. Ganz unten links bin ich irgendwo in Albanien, in der Pampa. Übrigens geht es übernächste Woche wieder auf Albanien mit einer TÜV-Reisegruppe, die ich anführen darf. Und in der Mitte sieht man, das ist nicht irgendwie ein Südsee, es ist ein Süden, aber es ist der Süden von England. Es müsste, wenn ich mich richtig erinnere, der Pier sein von Eastbourne, weil ein Haufen andere sind schon abgebrannt. Also falls der ebenfalls fahren und mal mitkommen auf so eine Tour, einfach ungeniert melden. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Gott wollen hat, dass sich der Mensch mit dem TÜV fortbewegt. Und zwar ausschließlich mit dem TÜV fortbewegt, aber ich suche noch verzweifelt die passende Bibelstelle dazu. Also, wenn ihr mir helfen könnt, bin ich froh und dankbar. Menschenhandel, Sklaverei heute. William Wilberforce ist vielleicht ein Begriff, das ist ein Mann, der in Großbritannien zu den Zeiten der Sklaverei ganz vehement gegen Sklaverei angekämpft hat und eigentlich das Denken von einer ganzen Gesellschaft hat müssen verändern. Sklaverei war dann zumal gang und gäbe und hat dazu gehört. Man muss die Wirtschaft am Laufen halten und all die Sachen, die eigentlich heute auch gebraucht werden, um Prostitution zu legitimieren, genau die gleiche Rhetorik ist gebraucht worden, schon ganz zu Beginn. Sklaverei heute. Cecilia Malmström war eine EU-Kommissarin für Inneres. Das ist sie nicht mehr. Sie hat die Ressort schon eins oder zweimal gewechselt. Aber die Aussage, die sie gemacht hat, wo sie noch zuständig war für das Innere, hat mich enorm fasziniert. Sie schreibt, es ist schwer vorstellbar, dass in unserem freien und demokratischen Europa, und da wird die Schweiz gerade mit einschliessen, weil wir gehören zu Europa, sie im Zentrum von Europa daheim, Zehntausende Menschen in ihrer Freiheit beraubt, ausgebeutet und wie Waren zu Profitzwecken gehandelt werden können. Aber es ist die traurige Wahrheit. Der Menschenhandel gehört zum Alltag und rückt uns näher, als wir denken. Und wir dürfen auch schon getrost, ohne Übertreibungen, die Zehntausenden Menschen, die der Freiheit beraubt werden, ersetzen mit Hunderttausenden von Menschen. Wir leben in einem gewaltigen Markt, was Menschenhandel betrifft, und er ist auch sehr, sehr lukrativ. Im Endeffekt geht es auch immer wieder um die Frage, welchen Wert hat der Mensch? Gibt es unterschiedlich wertvolle Menschen? Darf es unterschiedlich wertvolle Menschen geben? Darf man Menschen verkaufen? Darf man Menschen einkaufen? Was denkt ihr? Ich frage euch. Was für einen Wert hat der Mensch, wenn man ihn reduziert auf das Material, das ihn ausmacht? Gibt es irgendwie eine mutige Schätzung? 7.96 Franken. Gibt es jemanden, der mehr bietet? Weniger? Gar nicht so weit daneben. Irrtum vorbehalten, sind es 14 Euro. Also wenn man noch den Franken aufrechnet, sind es vielleicht 16 Schweizer Franken. Und das bedeutet, wir sind sehr, sehr günstig in der Herstellung. Das liegt dort daran, dass wir aus Magnesium bestehen, aus viel, viel Wasser. Und noch ein paar andere Materialien und Mineralien, das müsst ihr schnell selber googeln. Aber der reine Materialwert, der uns ausmacht, ist ungefähr 14 Euro. Und wir alle hier wissen, das ist unmöglich. Ein Mensch ist unbezahlbar. Aber das macht ihn halt einfach auch aus, weil er Mensch ist, mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Wesen. Welchen Wert hat der Mensch eigentlich unbezahlbar? Wir von der christlichen Ostmission stellen uns immer wieder neu die Frage, gibt es eine freiwillige Prostitution? Und wir sind sehr intensiv präsent mit unseren Partnerorganisationen in den Projektländern oder auch hier mit der Verknüpfung und Vernetzungen mit Institutionen, die eine aufsuchende Milieuarbeit machen. Und wir haben ganz sicher Kontakt zu mehreren tausend Frauen, die im Rotlichtmilieu arbeiten. Und wir kennen keine einzige, die uns sagt, dass sie das gerne macht und dass sie das freiwillig macht. Irgendwo ist immer ein Zwang vorhanden. Wir können also nicht bezeugen, dass es eine freiwillige Prostitution gibt. Wir haben keine Kenntnis davon. Und das sind ein paar Bilder, die das ein bisschen verdeutlichen, ein bisschen visualisieren. Es sind Bilder, die von einer Institution stammen, die in Spanien, in Madrid, sich einsetzt für Frauen in der Prostitution. 1% von den Frauen, die sie kennen, also die in der Prostitution arbeiten, gehört zu der sogenannten Luxusprostitution. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, vor ungefähr 20 Jahren hat es Pretty Woman gegeben, einen Film mit Richard Gere und Julia Roberts. Sie ist dann bekannt worden durch diesen Film. Und das geht genau ein bisschen so in das Segment. Man romantisiert nachher eigentlich Prostitution, indem dass man wahnsinnig viel Geld verdient, mit wunderhübschen Männern darf Sex haben. Das gehört eigentlich alles dort rein. Die Wahrheit ist komplett anders. 5% sagen, dass sie das freiwillig gewählt haben. Wir sind nicht der Meinung, dass man, wie soll ich das sagen, das 1:1 so übernehmen kann. Weil man muss sich überlegen, also das ist die Möglichkeit, die eine Frau hat. Und wenn sie sagt, ich mache das freiwillig, dann ist das kein Selbstbetrug. Wie wenn sie dann sagt, ich kann es nicht an, ich muss das machen. Wenn jetzt aber 5% sagen, sie machen das freiwillig, bedeutet das, dass 95% irgendwo in einem Zwang gefangen sind, um sich zu prostituieren. Und eine ganz interessante Aussage finde ich noch, dass keine von diesen Frauen eigentlich möchte, dass das ihre Tochter auch würde machen. Ganz kurz eine Klammer aufmachen, es heisst immer wiederum, eine Prostitution sei ein Beruf wie jeden anderen. Erstaunlich ist, dass es keine Berufsausbildung gibt hier in der Schweiz. Mit dem dualen Berufsbildungssystem wäre das eigentlich eine einfache Sache, dass man irgendjemand könnte in die Prostitution, dann könnte es noch einige Tage in die Gewerbeschule weichen, aber das gibt es schlichtweg nicht. Prostitution ist nie ein Beruf wie jeder andere. Prostitution ist entstanden aus der Sklaverei heraus, wo ein Sklavenbesitzer einem Besucher können sagen, such dir eine aus. Und daraus ist die Prostitution entstanden. 90% der Frauen aus dem Sexhandel, jetzt muss ich überlegen, genau, 90% stammen aus dem Sexhandel in der Prostitution drinnen und ungefähr 500'000 Frauen kommen neu jedes Jahr dort drin. Und jetzt kommen wir zu den Auswirkungen der Frauen. Es ist unglaublich, was mit einer Frau passiert, die in der Prostitution innen ist. Auch mit einer Frau, die sagt, ich mache das freiwillig. Es gibt unglaubliche Traumas. Die Selbstmordrate ist sehr, sehr hoch. Und auch die Lebenserwartung der Frauen in dem Rotlichtmilieu ist immens hoch. Viel, viel höher, als wenn man sich in den normalen Kreisen der Gesellschaft bewegt. Grossem Umfang, Drohungen, Missbrauch, Vergewaltigungen, Folter und Erniedrigungen ausgesetzt. Und zwar auch von Frauen, die hier in der Schweiz arbeiten. Auch von Frauen, die sagen, sie machen das freiwillig. Wenn ihr mal Zeit habt und noch nicht fest abstossen lasst, geht mal in sogenannte Freierforen. Geht nachschauen, wie Männer Prostituierte mit ihren Dienstleistungen bewerten. Das ist wie ein Viehmarkt oder noch viel, viel schlimmer. Es ist für mich als Mann unglaublich schwer zu ertragen, dass Männer ein derartiges Bild haben für Frauen. Paula Kinski ist eine Tochter von Klaus Kinski, der ist vor kurzem verstorben. Und sie ist regelmäßig von ihrem Vater, Klaus Kinski war ein berühmter deutscher Schauspieler, sexuell missbraucht worden. Und hat das irgendwo neu müssen verarbeiten. Sie hat eine Autobiografie geschrieben, Kindermund, ist im Surkamp Verlag erschienen. Eine Journalistin hat das Buch gelesen und ganz kurz zusammengefasst. Aber Paula Kinski in ihrem Verlorensein folgen zu müssen, in dieser Spirale, die immer weiter abwärts geht, die zum inoperablen Magengeschwür führt und dazu, dass sie sich selbst abhanden kommt, so sehr, dass sie in einer Disco gegen Geld knapp bekleidet tanzt, weil sie nur dann Macht verspürt, wenn Männer sie begehren, ist schwere Kost. Eine ganz komische Mechanik. Aber oftmals funktioniert es genau so. Dass eine Frau, die ein Nein gesagt hat, man das einfach genommen hat. Und sie nachher das Gefühl hat, gut, dann kann ich mich ja prostituieren, weil dann verdiene ich noch Geld mit dem. Ich durfte vor ein paar Jahren eine solche Veranstaltung machen in einer anderen Freikirche. Und dann ist im Anschluss eine Frau auf mich zugekommen und gesagt, genau das habe sie erlebt. Genau das. Und sie war eigentlich schon aufgelesen mit 16, also im Schulabschluss, dass sie sich zu Alten am Strassenstrich prostituieren würde. Gott sei Dank hat ihren zukünftigen Ehemann rechtzeitig lernen kennen und mit viel Fingerspitzengefühl also so können wieder auf die Beine stellen, dass sie heute ein glückliches Ehepaar sind und sie ist eine ganz geniale Mutter von drei tollen Kindern. International sind Zahlen erschreckend gross. Ich möchte betonen, dass das alles Zahlen sind, die wir bewusst lieber ein bisschen tief halten, weil wir nicht angegriffen werden wollen, im Sinne von, wir tun massiv übertreiben. Der jährliche Handel, also 2,5 Millionen Menschen kommen neu, jährlich, jedes Jahr, in Menschenhandel rein. In 3 Jahren hätten wir also die gesamte Schweiz in der Sklaverei drin. Vorsichtige Schätzungen von der UNO, die sagen, dass in dem Augenblick, wo wir jetzt den Erlebnisbericht hören, 27 Millionen Menschen in sklavereiähnlichen Verhältnissen gefangen sind. Und noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, 90% davon in der Sexindustrie. Andere Institutionen, die ein bisschen progressiver unterwegs sind und ein bisschen progressiver denken, schätzen sogar schon, dass wir bis 46 Millionen haben in der Sklaverei. Also gewaltige Dimensionen in diesem kriminellen Markt. Das liegt daran, dass der Menschenhandel weltweit gewinnbringender ist als Drogen- und der Waffenhandel. Oftmals braucht er auch die gleichen Kanäle, dass also die ähnlichen Menschenschläge sind, die den Drogen- und Waffenhandel betreiben und gleichzeitig auch den Menschenhandel betätigen. Gewinnbringender, wenn ihr Drogen verkauft, irgendwann sind die gesniffert oder geraucht oder gespritzt oder was man halt auch macht mit Drogen. Bei den Waffen ist es sehr ähnlich, sie sind im Kriegsgebiet drin und werden gebraucht. Eine Frau kauft dir ein. Eine Frau könnte in ein Bordell einsetzen und sie verdient dort Geld. Und wenn sie zu bekannt ist, dann könnte sie weiterverkaufen an ein anderes Bordell, vielleicht auf Genf oder auf Basel oder wo auch immer. Ihr könnt mit jedem Verkauf wieder neu Gelder generieren. Ein Mitarbeiter von kriminaltechnischen Diensten hat uns gesagt, wenn ihr eine Frau habt, verdient ihr ungefähr 250 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. 250 Millionen Schweizer Franken. Der Menschenhandel in Europa, es sind nicht mehr ganz die aktuellsten Zahlen, ist ebenfalls vorhanden, immens grosse Zahlen. Man sieht hier die ermittelten Opferzahlen, der Anstieg. Der Menschenhandel ist etwas, das immer im Wachstum begriffen ist. Wir haben nie eine Kenntnis, dass die Zahlen zurückgegangen sind. Und auch hier sieht man wiederum, wie gross zur sexuellen Ausbeutung 62%. Etwas, das man erstaunen kann. Die EU beliefert die EU selber mit jungen Frauen. Aber aus den neuen EU-Ländern, wie zum Beispiel Rumänien, Bulgarien, Ungarn, wir kennen noch Moldawien, die Ukraine ist jetzt wieder ganz, ganz massiv in den Brennpunkt geraten, durch die Menschenhandel und auch Frauen aus Weißrussland. Optimisten sagen, wir haben ein Händlerminus von 17% und ein Minus von Verurteilungen von minus 13%. Ich bin dort eher ein bisschen pessimistisch im Denken. Ich habe eher das Gefühl, die Händler wissen, wie man sich in der Grauzone zwischen Legalität und Illegalität versteckt und so nicht mehr fassbar oder schlechter greifbar wird. Und darum, dass man weniger Händler verwünscht und halt dazu zu weniger Verurteilungen kommt. 880'000 Opfer, also fast 1 Million in der EU. Und in der EU werden jährlich 120'000 bis 200'000 Frauen neu aus dem ehemaligen Ostblock oder aus dem Balkan verkauft in die reicheren Industrienationen. Und jetzt kommen wir zum jährlichen Ertrag, der sich konzentriert allein in der EU innen 25 Milliarden Euro. Also das ist Geld, nicht umsatzmässig, sondern wirklich das Geld, das in den Taschen ist, von den Menschenhändlern. Im Moment sind die Schlepperrouten immer noch durch den Balkan. Wir haben nicht genau gewusst, wie sich das verändern wird, wo Polen und Rumänien ebenfalls in die EU eingekommen sind. Ob da eventuell ein Verrutschen ist von den Schlepperrouten. Aber das Bundesamt von Polizeiwesen hat uns gesagt, nein, die laufen nach wie vor über den Balkan. In diesem Kreischen, das ihr seht, werden Frauen zugerichtet zum Beruf Prostitution. Also man bricht dort ihren Willen. Das ist eine sehr brutale Massnahme. Also es kann sein, dass man Zigaretten auf einen ausdrückt, dass man den Finger abschnippt, dass man sie zusammenschlägt, was auch immer. Sind dort sehr gewiefte Männer und Frauen am Werk. Und wenn eine Frau weiterverkauft wird in die reichen Industrienationen, dann könnt ihr mit dieser Frau machen, was ihr wollt. Es ist also wirklich kein Wille mehr vorhanden. Das ist Menschenhandel, Zwangsprostitution. Eines der Hauptgesetze in diesem Handel ist, dass die Opfer immer aus armen wirtschaftlichen Ländern stammen und verkauft werden in reiche Industrienationen. Vor ziemlich genau 100 Jahren hat es in der Schweiz eine grosse Depression gegeben, Hunger, man hat nicht gewusst, wie man überlebt. Und dort hat es viele Frauen gegeben, die nach Südafrika ausgewandert sind. Es hat Agenturen gegeben, die Frauen gesucht haben, auf Südamerika ausgewandert sind. Und dort gelandet sie nachher in der Prostitution und sehr gesucht waren, weil sie körperlich stabil waren und eine weisse, helle Haut hatten. Wir sind jetzt bei dem Punkt, der schon angetönt worden ist, Menschenhandel in der Schweiz. Wir sind im Zentrum der Schweiz. Und wir werden nicht allein gebraucht als Transitland, sondern wir werden auch gebraucht als Zielland. Und das liegt am Wohlstand, den wir haben hier in der Schweiz. Wir sind ein reiches Land. Und wo viel Geld vorhanden ist, lässt sich auch einen grossen Gewinn generieren. Ein Beispiel, schon ein bisschen länger her, auf der linken Seite, wo Frauen aus Brasilien eingekauft worden sind für 400 Dollar das Stück. Und dann haben sie jetzt in Bern in einem Bordell 18 Stunden arbeiten müssen. Und wenn sie das Soll nicht erfüllt haben, dann hat man sie anfangen zu quälen. Eine der sträubsten Geschichten, die ich gelesen habe in einer deutschen Fachzeitschrift, Entschuldigung, in einer deutschen Wochenzeitschrift, war, dass Männer in Spanien Kinder gehalten haben. Kinder von Prostituierten, die in Paris gearbeitet haben. Und immer, wenn die Frau nicht mehr das Soll erfüllt hat, was sie hätte sollen erfüllen, hat man sie ans Telefon genommen und ihr Kind in Spanien ebenfalls. Und das Kind so stark gequält, dass es geschrien hat vor Schmerzen. Und dann war die Frau wiederum eine Fee, in der Prostitution Geld zu verdienen. Der Gesamtumsatz in der Schweiz von Prostitution beläuft sich auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Franken. Und wir haben eine sehr starke globale Vernetzung und eine hohe Nachfrage nach Sexdienstleistungen. Die hohe Nachfrage wird auch generiert durch den Konsum von Pornografie. Pornografie hat Zugang gewonnen in alle Familien in der Schweiz. Macht Familien kaputt, macht Ehen kaputt und verändert das Denken der Gesellschaft in einer ganz massiven, Art. Die globale Vernetzung. Ich kann mit meinem Smartphone heute Morgen auf Rumänien anrufen, die richtige Telefonnummer wählen, drei Frauen bestellen und die sind innerhalb von 3 Tagen sind die hier in der Schweiz. Einfach aus dem Grund heraus, weil man mit Auto oder mit Flügen relativ rasch Distanzen klein machen kann. Und hier in der Schweiz kann ich sie dann weiterverkaufen oder selber in einem Bordell beschäftigen. Es ist unglaublich, was die IT-Sachen in der heutigen Zeit alles möglich machen. Ich wollte heute Morgen noch die aktuellen Zahlen vom Bundesamt für Justiz holen, weil das sind etwas ältere, wir kommen dann noch etwas zu aktuelleren. Ganz spannend war, dass sie weder zu der Kriminalstatistik der Polizei, noch zu der Opferhilfsstatistik, noch zu der Urteilsstatistik gekommen bin. Alle Seiten waren nicht funktionsfähig. Das hat mich irgendwie noch spannend gedacht. Es ist schon vor knapp 2 Wochen eine Motion eingereicht worden von der, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, von der EVP, Marianne Streif, genau. Und sie hätte gerne das Schweden-Modell hier in der Schweiz etablieren wollen. Und es ist haushoch abgelehnt worden. In der Politik sind wir also noch nicht ganz so weit, die Not von diesen Frauen können wahrzunehmen. Das sind ein bisschen aktuellere Zahlen vom Bundesamt für Polizei. Aber man sieht auch hier innen, der Anstieg von Menschenhandel und Zwangsprostitution zwischen 2 Jahren. Und auch hier wiederum 92% zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ein neues Phänomen, das dazu kommt, das sind Loverboys. Das sind meistens Männer aus unserem Umfeld, die sich ganz gezielt auf die Suche machen nach jungen Frauen, die mit ihrem Selbstwertgefühl ein Problem haben. Und vielleicht daheim noch ein bisschen Streit mit den Eltern. Und die versuchen, die junge Frau abhängig zu machen, indem sie die grosse Liebe vorgaukelt. Und sobald die Abhängigkeit da ist, kommt der erste Auftrag, schlaf doch mal mit dem und dem, weisst ja noch Schulden bei dem und kann sie nicht zurückzahlen. Und sobald das Mädchen in dieser Prostitution drinnen ist, gibt es enorm viele Möglichkeiten, durch Fotos, durch Filme. Oder man schlägt so wieder mal zusammen, das Mädchen in der Prostitution gefangen zu behalten. Wir unterscheiden zwischen Push- und Pull-Faktoren. Also Faktoren, die die Menschen, die Frauen aus ihrem Heimatland vertreiben und Faktoren, die sie einziehen in die reichen Industrienationen. Die grosse Armut ist einer der Hauptfaktoren. Die grosse Arbeitslosigkeit, und ich möchte daran erinnern, im Moment haben wir in der Ukraine gerade beides. Die schlechte Schulbildung, wir haben ein hervorragendes Ausbildungssystem hier in der Schweiz. Und oftmals ist eine Frau nicht gleich viel wert wie ein Mann. Die geschlechtliche Diskriminierung ist in vielen Ländern, wo Frauen rekrutiert werden, für die Zwangsprostitution sehr gross. Pull-Faktoren. Wie gesagt, die grosse Nachfrage nach billigen und gelernten Arbeitskräften. Die exotischen Frauen für das Erotik- und Sexgewerbe, also das Bärbeli aus dem Emmental, ist nicht nachgefragt. Das sind meistens Frauen, die eben einen slawischen Einfluss haben oder vielleicht aus Asien kommen oder Südamerika. Einfach Frauen, die etwas anders sind als Frauen, die wir hier in der Schweiz kennen. Und die Pornografie. Noch einmal, die Pornografie. Was Pornografie für Mann anzustellen mit uns Männern, ist hier auf dieser Folie leicht angetönt. Es gibt einen sogenannten Vergewaltigungsmythos. Ein Mythos, der aussagt, dass Männer, wenn sie Pornografie konsumiert haben, also 60% von den Männern, die Pornos angeschaut haben, bereit wären, eine Frau zu vergewaltigen, wenn sie wüssten, sie würden nicht belangt. Also sie hätten keine Konsequenzen zu befürchten. 40% von den Männern, die Prostituierte aufsuchen, wissen um die körperlichen und psychischen Folgen der Frauen. 50% geben an, dass die Mehrheit der Frauen in der Sexindustrie ihrer Auffassung nach auch wirklich unter Zwängen steht. Und 50% der Bordellbesucher haben sich schon mal Zugang zu einer Frau erkauft, weil sie gewusst haben, die ist gezwungen. Also die macht das nicht freiwillig. Das sind Bilder, die aus unserem Projekt stammen im asiatischen Raum. Also Nepal, Indien, Kambodscha. Das sind brave Bilder. Ich habe zwei Bilder in dieser Präsentation von einer Frau, die verbrannt worden ist, von einer Frau, die mit Zürich verärzt worden ist. Und ich musste die rausnehmen, weil mir eine Frau eine Mail geschrieben hat, sie hat 3 Tage lang nicht mehr schlafen können. Nach diesen Bildern. Darum habe ich die rausgenommen, weil es geht ja nicht dort darum, euch einen gesunden Schlaf zu stellen. Es geht dort darum, aufzuklären. Aber das ist das, was Frauen in der Zwangsprostitution innen erwartet. 80% von den Mädchen, die in der Prostitution innen waren, sind HIV-positiv. Die durchschnittliche Lebenserwartung, und wir sind wieder im asiatischen Raum, ist etwa 24 Jahre. Älter werden die Frauen selten. Und ich bin gerade in der ersten Maiwoche in Indien unterwegs, also in Indien, in Mumbai unterwegs gewesen. Und mit unserer Projektleiter Menschenhandel haben wir Bordell besucht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdeutschen soll. Es ist einfach unvorstellbar. Und zwar unvorstellbar in die negative Seite. Was die Frauen erleben, wie die Frauen leben, wie ihre Kinder leben. Und genau dort reichen wollen wir einen Hoffnungsschimmer, wollen wir Licht reinbringen. Dass die Frauen wieder eine Zukunft sehen und lernen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu sein. Und dann kommen wir in die Wunderreichen. Die Geschichte hier, die kennt ihr ziemlich sicher, die angetönt worden ist. Das ist ein hoher römischer Beamter, der etwas zu sagen hat in der Gesellschaft. Und er hat einen Sohn daheim, der am Sterben liegt. Und er hat auch alles probiert, um ihn zu retten. Und er hat keine Hoffnung mehr gehabt, außer die, dass der Jesus, von dem, wo man an allen Orten etwas gehört, vielleicht könnte helfen. Und er hat sich auf die Suche gemacht nach dem Jesus. Er wusste, irgendwo in diesem Nachbardorf könnte der sein. Und geht mit einer so einer komischen Mischung zwischen Hoffnung und Verzweiflung den Jesus suchen. Und er findet ihn auch tatsächlich, umringt wiederum mit vielen, vielen Menschen. Und so stelle ich mir das vor, er schafft sich einen Zugang zu dem Jesus, in dem, dass er den Ellbogen braucht und vielleicht noch jemanden anschnauzt und sagt, geh auf die Seite, ich bin jemand, du nicht. Und dann tippt er dem Jesus hinten auf die Schulter. Und als sich Jesus umdreht, bittet er, Herr Meister, komm mit heim, mach meinen Sohn gesund. Er leidet im Sterben. Und in diesem Augenblick erwidert Jesus etwas, das wir und ganz besonders auch der Mann selber auch nicht erwartet hätte. Er sagt nämlich zu einem: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Wenn du nicht Zeichen und Wunder siehst, dann glaubst du nicht. Und ich möchte gerne aus dieser Aussage heraus den Umkehrschluss brauchen. Wenn wir glauben, und so lautet das nach meiner Meinung, wenn wir glauben, dann sehen wir Zeichen und Wunder. Uns einzusetzen gegen Menschenhandel war ein grosser Glaubensschritt. Es war ein Schritt, der bei vielen Gemeinden so ein bisschen komisch angeschaut worden ist, weil es vordergründig nichts mit Mission zu tun hatte. Und in der Zwischenzeit können wir von vielen Wunder zeugen. Die Hilfe der christlichen Ostmission sind gegliedert in Prävention, in Befreiung und in Betreuung. Und ich werde euch ganz, ganz kurz in diese drei Säulen mit einnehmen. Prävention, da sind wir jetzt in Moldawien daheim. Das ist ein Häuschen, das wie hunderttausende andere Häuschen irgendwo im Norden von Moldawien. Die Armut ist immens gross. Moldawien ist das ärmste Land in Europa. Und wir gehen heim zu der Tascha mit ihren Brüdern Nico, Maxim und ihrer Mutter Svetlana. Svetlana ist schwerst alkoholabhängig, hat absolut kein Interesse an ihren Kindern. Und sie hat eigentlich 9 Kinder. Eins hat sich verbrüht am Kochherd mit einer heissen Suppe und ist 14 Tage später im Spital gestorben. Also hat sie noch ungefähr 8 Kinder. Und von diesen 8 Kindern sind 5 so schnell wie möglich ausgezogen, weil sie es daheim einfach nicht mehr ausgehalten haben. Tascha, der Nico und der Maxim, die gehen bei uns in ein Tageszentrum in diesem Dorf hin. Das Tageszentrum aus dem Projekt «Wir Kinder von Moldawien», wo man den Kindern einmal im Tag etwas geben, zu essen, das satt macht. Und dann können sie ein Tagesprogramm geniessen mit Hausaufgabenhilfe. Sie können zeichnen, sie können basteln, sie können lernen, wie man mit einem Computer umgeht. Also sie bekommen Fähigkeiten mit, die nützlich sind für in die spätere Zukunft. Und die Buben geniessen das. Tascha ebenfalls. Sie ist auf diesem Bild etwa 15. Und irgendwann kommt das Mädchen nicht mehr in das Tageszentrum. Und dann hat der Pastor die Buben gefragt, ja, wo die Schwester sei. Und dann haben sie gesehen, die wohnt jetzt bei einem Mann im Nachbardorf. Der ist 10 Jahre älter. Und für uns als christliche Ostmission hat das ganz, ganz klassisch ausgesehen für ein Anwerben von einer jungen Frau in die Zwangsprostitution. Ich weiß nicht, ob der Mann das tatsächlich im Sinn hatte, aber für uns hat das wirklich klassisch danach ausgesehen. Und dann ist der Pastor, er ist Pastor und gleichzeitig hat er auf dem Bau gearbeitet, also ein richtiger Schrank, ist er in das Nachbardorf, hat dort geklopft und hat dem Mann gesagt, wenn das Mädchen nicht sofort heimstellst, schaut er in die Polizei. Sex zu haben mit einer Minderjährigen ist auch in Moldawien verboten. Und das hat Eindruck gemacht, auch schon die körperliche Erscheinung von dem Pastor und eben auch die Drohung mit der Polizei. Und der Mann hat das Mädchen wieder hergestellt. Jetzt war aber Tascha verrückt auf den Pastor. Weil der hat aus ihrer Sicht aus ihr zukünftiges Leben kaputt gemacht. Sie hat ja nichts anderes wollen, wie die anderen Geschwister, die so schnell wie möglich fort von der Mutter. Und die Situation war unerträglich für den Pastor, weil das Mädchen gerne wieder in diesem Tageszentrum hatte. Es hat eine Situation gegeben, wo sich nachher alles wieder positiv verändert hat. Svetlana, die Mutter, hat im Suff mit ihren Suffkumpanen in diesem Häuschen die Kinder vor die Tür gestellt. Und zwar in ganz, ganz lützen Kleider. Und es war schon relativ kühl, es war kurz vor Wintereinbruch. Und sie hat gesehen, wenn ihr reinkommt, schlage ich euch zusammen. Und dann waren sie draußen, hatten Hunger, hatten Kalt. Und das ist es gelungen, das alte Handy von der Mutter noch mitzunehmen. Und sie hat ihre Not niemand gewusst, anzuläuten, außer eben den Pastor, den sie sehr gut hatte, in dem Tageszentrum inne, und hat die ganze Not geschildert. Und der Pastor ist gekommen, hat zuerst versucht, die Stimmung ein bisschen zu brechen und zu normalisieren. Das ist ihm nicht gelungen. Und dann packt er die 3 Kinder in sein Auto, nimmt sie heim zu seiner Familie, gibt ihnen Kleider, etwas Gutes zu essen und steckt sie in ihr Bett mit den eigenen Kindern. 3 Übernachtungen waren die 3 Kinder in dieser Familie daheim und haben das allererste Mal erlebt und entdeckt, was das bedeutet, in einer gesund funktionierenden Familie daheim zu sein. Tascha hat den Berufswunsch Kindergärtnerin und sie lehrt ganz, ganz fleissig. Und der Pastor hat uns auch gesehen, wenn sie so dranbleibt, wird sie diesen Berufswunsch auch tatsächlich erreichen können. Das ist der Zugang zum Häuschen von der Tascha Und rechts sieht man sie noch einmal beim Empfang von ihren Weihnachtspäckchen. Ihr seht, dass da noch Budget-Schocke drin ist. Also es muss aus der Schweiz stammen, die Weihnachtspäckchen, und ihre zwei Söhne, ihre zwei Brüder genauso. Befreiung. Und jetzt gehen wir wiederum zurück auf den asiatischen Raum. Das sind alles Frauen, die im Rotlichtmilieu gearbeitet haben, meistens eben in Mumbai, die von Nepal weiterverkauft worden sind. Das Bild stammt aus Kathmandu. Das ist die Hauptstadt von Nepal. Und es sind Frauen, die verkauft worden sind von Familienmitgliedern oder irgendwo jemand entführt worden sind, um sie dann eben in Mumbai weiterzuverkaufen. Wenn wir Vermisstmeldungen bekommen, tut unser Partner mit Mitarbeitern in Indien die Frauen aufsuchen. Und entdeckt dann so eine Frau aus Nepal, schaltet die Polizei ein und dann wird nachher eine Befreiung organisiert, wo das Mädchen dann wiederum zurückgeht nach Nepal. Und dann müssen wir schauen, hat es die Familie verkauft oder ist es entführt worden? Kann es wieder zu der Familie oder will es die Familie nicht mehr? Weil sie hat ja als Prostituierte gearbeitet. Alles Sachen, die wir im Vorfeld müssen abklären. Und diese Frauen hier, die lassen sich jetzt ausbilden als Kurierin oder als Grenzwachbeamtin. Das bedeutet, dass sie in Dörfer reingehen und die Dorfältesten aufmerksam machen auf den Themenbereich Zwangsprostitution, Menschenhandel. Oder dass sie an der Grenze stehen und mit ihren geschulten Augen so Reisegruppen können auseinandernehmen können und mit einer speziellen Interviewtechnik herausfinden, ist das eine Reisegruppe, wo die Mädchen gefährdet sind. Wenn ja, dann kommt nachher die offizielle Grenzwacht und führt die Interview in einer ganz anderen Art und Weise weiterführen. Betreuung. Wir sind bei der Mascha, auch wieder in Moldawien daheim. Ich will betonen, die Bilder, die ihr hier seht, die haben nichts mit den tatsächlichen Menschen zu tun. Die Mascha kommt aus Moldawien, aus einem ganz, ganz armen Haushalt. Und sie hat überlegt, zusammen mit ihrem Mann, wie überleben wir den nächsten Winter? Wie haben wir genug Heizmaterial? Wie können wir Plastik einkaufen, um das vor das Fenster zu hängen, damit die Wärme im Haus innen bleibt? Wie können wir genug essen? Und sie hat sich gemeldet auf eine Stelle, um in Moskau zu servieren. Und dann hat sie dann versucht, Geld heimzuschicken, damit der Mann daheim das Haus renovieren kann. Dummerweise hat sie nicht so viel Geld verdient. Und dann ist der Jobvermittler gekommen und hat ihr gesagt, du Mascha, ich hätte dir einen Job, der viel, viel mehr Geld würdest verdienen. Du musst nur die Unterschrift darunter machen. Und das war das Ziel von der Mascha, dass sie Geld verdienen. Und sie ist nach der Unterschrift auf Georgien gebracht worden und hat sich dort in einem Bordell wiedergefunden. Das war nicht das, was sie wollen hat, das war nicht das, was versprochen worden ist. Und es muss wirklich grässlich sein, in diesem Bordell. Man hat die Frauen gehalten wie Gefangene. Und wenn eine Frau schwanger geworden ist, hat man geschaut, dass das Kind auf die Welt kommt, hat das Kind nach einer Dunge im Keller in einer Art Küngelstau innen gehalten. Man hat es versorgt auch mit Lebensmitteln. Also es ist schon gewaschen worden, aber es hat keinen Kontakt gehabt zu der Mutter. Und das Ziel war, diese Mädchen und Buben können weiterzuverkaufen an Männer, die pädophile Anlagungen haben. Und das sind ganz geniale Opfer, weil die tauchen in keiner Geburtsstatistik auf. Die gibt es schlichtweg nicht in unserer Gesellschaft. Und wenn so eins mal stirbt, ja nur, dann hat man wieder Zugang zu einem Neuen. Die Mascha ist geflohen. Und man hat den Frauen nachgestellt, hat alle Frauen umgebracht, augenblicklich. Bei der Mascha war man der Meinung, dass man sie noch tot hat, aber sie war tief bewusstlos. Und dann haben Fußgänger den Haufen entdeckt und gemerkt, dass die Mascha noch lebt. Und man hat sie zurückgenommen ins Nachbardorf, hat die Polizei eingeschaltet und die Mascha anfängt gesund zu pflegen. Man konnte sie dann auch heimbringen nach Moldawien, ihr Heimatdorf, und mit DNA-Analyse noch ausfindig gemacht, welches das ihr Kind ist. Und als der Mann gemerkt hat, dass seine Frau heimkommt mit einem Kind, das nicht von ihm sein kann, hat die Familie verlassen und gleichzeitig auch erzählt im Dorf, dass seine Frau Prostituierte war. Und mit dem eigentlich alle Möglichkeiten fortgenommen, dass sie einen Verdienst haben und sich um ihren Sohn kümmern kann. Dieser Frau helfen wir mit psychologischer Hilfe, mit medizinischer Hilfe und natürlich auch mit ganz praktischer Hilfe für Lebensmittel und Kleider und Schuhe. Menschenhandel und Zwangsprostitution. Es ist ganz wichtig, dass man erkennt, dass es so etwas hier auch in der Schweiz gibt, weltweit umspannend. dass wir uns informieren und dass wir auch handeln danach. Und informieren meine ich nicht, dass wir einfach heute Morgen da hocken und ganz entrüstet und betroffen wieder heimgehen, sondern dass man sich aufmacht und in den Themenbereich eintaucht. Ich durfte draussen einen Büchertisch dekorieren mit vielen, vielen interessanten Büchern und DVDs. Bitte decken euch dort ein. Ah, habe ich noch vergessen, den Fälle aus Moldawien gibt es auch noch. Also könnt ihr herzhaft zugreifen. Und wenn ihr jetzt das Interesse habt, in diesen Themenbereich einzutauchen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Liste mit dem Signet Hören. Wenn ihr euch dort eintragt mit eurer Postadresse und der E-Mail-Adresse, würde das bedeuten, dass wir unsere Hauszeitschrift Ostvision einmal im Monat gratis zuschicken dürfen. Und ihr seid automatisch verbunden nachher mit allen Schwierigkeiten und Möglichkeiten im Bereich Menschenhandel, die sich daraus immer wieder neu ergeben. Wenn ihr euch eintragt in der Liste Thun, müsst ihr ganz gut aufpassen, weil wenn ihr euch dort eintragt, wiederum mit Postadresse und E-Mail-Adresse, habt ihr ein Ja zu einer Patenschaft. Es gibt hinten noch zwei Kolonnen. Wir kennen Patenschaften von 50 Franken im Monat und derjenigen für 100 Franken im Monat. Ich möchte niemandem eine Patenschaft aufdrängen. Und ich möchte ja betonen, es ist nicht heilsnotwendig, eine Patenschaft zu haben bei unserer christlichen Ostmission, aber es hilft uns, unsere Projekte längerfristig anzulegen und Mitarbeiter vor Ort können sagen, geht und helft. Das Budget ist gesichert. Wir können euch tragen. Und so einfach wie es ist, eine Patenschaft zu machen, so einfach ist es auch wieder dort rauszukommen. Die schreiben uns ein E-Mail oder eine Ansichtskarte oder machen das Telefon und sie sind gelöscht von allen Verpflichtungen gegenüber der christlichen Ostmission. Wie gesagt, bedient euch beim Büchertisch. Und wenn ihr eine Ostvision buchen oder noch eine Patenschaft machen, dann gibt es hier die Menschenhandelszeitschrift von der christlichen Ostmission. Die wird viermal versendet im Jahr. Und ihr seid verbunden mit dem Projekt der christlichen Ostmission in den ferneren Ländern, aber auch mit dem, was passiert hier in der Schweiz in genau diesem Themenbereich. Und wenn ihr eine Patenschaft hättet, würdet ihr zweimal im Jahr den Patenschaftsbericht bekommen. Und gerade im letzten Patenschaftsbericht für Frauen Kinderhandel ist gestanden, das hat mich sehr schön gedacht, dass eine Frau geschrieben hat, dir hat mir geholfen, die Frau zu werden, die ich jetzt bin. Das hat mich einfach wirklich bestätigt in dem Sinne, wo wir machen. Ganz ein herzliches Merci für euer reiches und geduldiges Zuhören. Merci vielmals, ich wünsche euch von Herzen Gottes reiches Segen.